Tja, in der Adventszeit freuen wir uns ja auf Weihnachten. 4 Wochen Zeit. Und Weihnachten feiern wir eben die Geburt von Jesus Christus. Und wenn wir mal überlegen, wenn wir zu biblischen Zeiten daran zurückdenken, bei diesem ursprünglichen Adventszeit, da gab es ja noch kein 24. Dezember als festes Datum, auf was man hinfiebern konnte. Was haben denn die Leute in der Zeit, bis das Jesus als Überraschung auf die Welt gekommen ist, gefeiert, geglaubt, gehofft? Im Alten Testament gab es ja viele Prophezeiungen, einzelne Prophezeiungen, dass Gott einmal eine ganz großen, wichtige, entscheidende Person auf die Erde schicken wird, der kommende Messias. Und dann im Neuen Testament, als Jesus Christus wirklich als Gott auf die Welt gekommen ist, als kleines Kind in Bethlehem, da haben die Apostel im Rückblick von einem Geheimnis gesprochen. Von einem Geheimnis, was Gott die ganze Zeit gehütet hat, bis dass es in seinem Sohn Jesus Christus gelüftet wurde. Diese Geheimnisse hat Gott bewahrt und wir wissen, was Gott dann enthüllt hat. Vom Neuen Testament, immer dann, wenn eben die Apostel darauf Bezug nehmen. Und in den Adventssonntagen will ich mal auf diese Adventsgeheimnisse eingehen. Und heute aus einem Abschnitt aus dem Kolosserbrief, das Geheimnis lüften, was Gott eben die ganze Zeit bewahrt hat, dass Gott in den Menschen wohnt, die sich ihm anvertrauen. Und an den kommenden Adventssonntagen geht es dann um andere Geheimnisse. Also, jetzt machen wir mal den Text aus 1. Kolosser 1, Abvers 26. Da schreibt Paulus: Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war. Ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt wurde. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet: Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Diesen Christus verkünden wir. Mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich, dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Okay, dieses Geheimnis, was ich heute am ersten Advent im Namen Gottes auch lüften will, dieses bezeichnet der Paulus als unbegreifliches Wunder. Und zwar heißt es: Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Also irgendwie merke ich ja so, das reißt euch jetzt nicht so vom Hocker. Also wie das so aussieht, so ohne Maske kann man ja jetzt auch genau sehen. Ne? Also okay, das ist natürlich nichts mehr Geheimnisvolles mehr da dran, weil das können ja alle nachlesen in der Bibel. Also wie beim Krimi, den liest man ja auch nicht zweimal, weil dann kennt man die spannenden Stellen und die Spannung ist einfach weg. Wenn aber schon nicht geheimnisvoll das ist, dann aber doch irgendwie wunderbar. Es steht ja hier, als ein unbegreifliches Wunder hat Gott dieses Geheimnis gelüftet. Christus in euch, Hoffnung auf Herrlichkeit. Na gut, also damit das vielleicht so ein bisschen als wunderbar rüberkommt und euch so vom Hocker reißen, vielleicht dann nicht, wenn das jetzt hier nicht angemessen ist, aber wenigstens es hell aufstrahlen lässt in euren Herzen, will ich mal darüber ein bisschen predigen, und zwar in drei Stichworten. Erstens Christus, dann in euch und dann Hoffnung. Machen wir mal das erste Stichwort, fangen wir damit an. Christus. Holen wir mal weit aus auf die ganze Zeit, die vor Gott ist, der ewige Gott, der in seiner Souveränität Heilsgeschichte schreibt. Fängt ja damit an, dass er die Welt erschaffen hat. Gott hat alles, was wir hier so sehen und was jetzt die Naturwissenschaftler, die Astronomen mühsam Stück für Stück erforschen, hat Gott alles geschaffen. Das ganze Universum und auch hier unsere Erde mit dem Leben drauf, von Menschen und Tieren. Und Gott plante, in Harmonie mit seiner Schöpfung zu leben. Und er wollte sogar die Menschen als sein Gegenüber haben, wo er in Beziehung zu ihnen treten kann. Als sein Ebenbild wird es in der Bibel beschrieben. Und in der Predigtreihe über den Epheserbrief wisst ihr ja wohl noch, dass im ersten Kapitel am Anfang dieses wunderbaren Briefes über die Gemeinde, wie Gemeinde ist, geschrieben ist, dass dieser Plan Gottes schon vor Grundlegung der Welt gefasst wurde. Also bevor Gott überhaupt jetzt anfing hier mit der Schöpfung, hat er schon einen Plan gemacht, hat es gut strukturiert und organisiert und hat genau das gewusst. Das will ich haben. Ich will Menschen schaffen, mit denen ich mich in Beziehung wiederfinde und in Verbindung mit ihnen lebe. Aber der Sündenfall, wo Adam und Eva Gott misstrauten, sabotierte diesen Plan Gottes, diese wunderbare Absicht. Und dann hat er mit dem Mose einen vorläufigen Ausweg geschaffen, indem er seinem Knecht, dem Mose, sein Gesetz gegeben hat. Die 10 Gebote und auch viele, viele andere. Das Gesetz, das regelt ja eben die Vergebung der Schuld. Dass all das Böse, was wir Menschen machen, Gott vergibt und nicht uns anrechnet durch Opfer, Tieropfer. War alles genau geregelt, was da gemacht werden sollte. Außerdem hat das Gesetz auch das Verhalten der Verbündeten Gottes geordnet, dass die gut sozialverträglich miteinander umgegangen sind. Allerdings, das Gesetz, Gottes Gesetz, was er gegeben hat, hat nicht geschafft, die Herzen, die Sinne von den Menschen zu ändern und zu beeinflussen. Der Mensch war weiterhin böse von Jugend auf und hat sich auch dann so immer wieder verhalten. Und so hat Gott im Laufe der folgenden Zeit, nachdem er sein gutes Gesetz gegeben hat durch den Mose, immer wieder Prophezeiungen gegeben durch Propheten und Prophetinnen, wo er hat sagen lassen, dass da eben mal einer kommt, der eben in Person die Sünde auf sich nimmt, ein für alle Mal. Und er hat von einem neuen Herzen und einem neuen Sinn gesprochen, was er den Menschen geben will. Damit hat er bei diesen Prophezeiungen auf das Weitere, das nächste heilsgeschichtliche Zeitalter der Gnade hingewiesen und gesagt, das wird mal kommen. Und es ist dann auch tatsächlich gekommen in dem, was wir jetzt zu Weihnachten feiern, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn geschickt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Alle, die an ihn glauben. Und weiter geht es in der Heilsgeschichte Gottes, dass dieser Sohn, Jesus Christus, Gott selbst, am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Dass Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber, indem er Jesus Christus als das Lamm hingesetzt hat, das die Schuld der ganzen Welt auf sich hinwegträgt. Und vervollständigt ist diese ganze Heilsgeschichte, das, was wir zu Pfingsten eben erheben und uns daran erinnern, dass Gott uns nicht verwaist alleine lässt, als er seinen Sohn wieder zurück in den Himmel genommen hat, wo er nun zur Rechten des Vaters sitzt. Und durch seinen Heiligen Geist wohnt er in all denjenigen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben, die dieser Heilsgeschichte Gottes glauben und ein Verbündeter von Gott ist. Weil Gott sich verbündet hat, ein Bund geschlossen durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Und das ist so im Überblick über das, was heilsgeschichtlich zu sagen ist und wo der Paulus hier sagt, diesen Christus verkünden wir. Und dafür mache ich mir die ganze Mühe, dass wirklich dieser Jesus Christus im Herzen verwurzelt ist, dass der aufleuchtet, dass die Leute, die das hören und dem dann auch glauben, wirklich begeistert sind von Jesus, weil der Geist Gottes in ihnen wohnt. Diesen Jesus, der so demütig ist, als ewiger, unbegrenzter Gott sich in unser einzelnes Leben hineinzuzwängen, in Zeit und Raum. Dieser Jesus, der so barmherzig ist, dass der aushält, was er alles so sehen muss, wenn er sich so in uns umguckt. Dieser Jesus, der mitleidig und verständnisvoll ist, der unsere Schwachheiten selber kennt und zu dem wir zuversichtlich kommen dürfen, immer wieder in Beziehung zu ihm treten können, weil er sich verbündet hat mit uns. Im Hebräerbrief werden wir eingeladen, dass wir freimütig zu ihm hinkommen dürfen, vor den Thron der Gnade. Er weist uns nicht ab. Das ist der Christus. Das erste Stichwort. Christus, so ist er. Um diesen Jesus handelt es sich. Das zweite Stichwort ist ja in euch. Dieser Christus in uns. Das ist nicht zu verwechseln mit so einem vermeintlichen göttlichen Kern in jedem Menschen. Diese Vorstellung kommt nicht aus der Bibel, die ist aus östlichen Religionen hierher gekommen. Die Bibelstelle, die spricht zwar hier von diesem Jesus in uns, aber dass Jesus in uns ist, ist nicht von Natur aus in jedem Menschen angelegt, wie östliche Religionen vermuten, dass da ein göttlicher Funke drin wohnen würde oder so, sondern in dem Moment, wo wir uns zu Jesus bekehren und neues Leben von ihm bekommen haben, durch unseren Glauben, durch unser Vertrauen zu ihm, indem wir Ja sagen, ihn als Herrn und Erlöser anzunehmen, da kommt Jesus in unser Leben hinein. Vorher ist er nicht dabei. Ob Jesus in uns wirkt und in uns lebt, hängt ja vom Glauben ab, von dem persönlichen Vertrauen. Letzte Woche in dem Taufgottesdienst haben wir das genau erklärt bekommen, wie die Bibel das lehrt. Haben wir das ja gesehen und miterlebt, dass so eng wie ein Täufling in das Taufwasser hineingeht und das Wasser in ganz und gar umhüllt, so eng und nah und vertraulich ist eben die Beziehung zwischen einem glaubenden Menschen und diesem Jesus. In euch. Jesus Christus in euch. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. Aber finden wir Jesus in uns sofort? Was kommt uns denn in den Sinn, wenn wir stille Zeit machen, wenn wir so in uns hineinhorchen, wenn wir den Blick mal in uns richten, mal zur Ruhe kommen? Kann doch sein, dass wir da erstmal, wenn wir da in uns gucken, an viele unerledigte Aufgaben denken. Alles, was wir noch machen müssten. Unbedingt, möglichst schnell. oder dass wir dann Sorgen haben, ob das gut erfüllt wird, was wir delegiert haben, wo wir anderen Leuten gesagt haben, mach du das doch mal oder das und das. Klappt es denn auch? Wird es funktionieren? Kommen vielleicht, wenn wir uns Ruhe gönnen, über uns nachzudenken, auf uns zu sehen, so ein Kopfkino eingeschaltet, so imaginäre Szenen von Begegnungen, die vor uns stehen, wo wir wissen, mit denen, den Leuten werden wir bald zu tun haben, mit denen reden. Und dann malen wir uns das schon aus, wie das wohl sein wird. Und wenn wir in uns hineinhorchen, mal sehen, dann wird es auch so sein, dass alle Bilder, die wir im Internet uns angeguckt haben, auch wieder ins Erinnerung kommen. Alles, was wir da gesehen haben an Bildern, an Filmen, ist auf der Festplatte unseres Gehirns abgespeichert. Und die ploppen in uns auf, auch wenn wir eigentlich gar nicht dran denken wollen. Wenn wir in uns hineinschauen, kennen wir sowas? Haben wir sowas schon mal erlebt? Ist Jesus womöglich der Christus, der in uns ist? Ist Jesus in uns zugemüllt? Wieso jetzt vielleicht im Keller, wo ja manche von uns dann hingehen, weil sie die Wohnung schön dekorieren wollen mit Weihnachtsschmuck. Und der ist ja dann im Keller oder auf der Bühne oder so. Und dann gehen wir dann dahin und wissen genau, da muss doch eine Kiste sein mit diesen tollen Dekoartikeln. Und wir sehen aber nur Gerümpel und müssen uns durch den ganzen Gerümpel durchwühlen, bis wir dann diese Kiste haben, wo die Weihnachtsdeko drin ist. Aber es gibt einen wunderbaren Unterschied zwischen diesem Beispiel mit dieser Weihnachtsdeko-Kiste, die wir suchen müssen, und diesem Christus, der in uns lebt. Nämlich, der Unterschied ist der, Weihnachtsdeko ist tot. Die macht kein Piep, Piep, Piep oder irgendwie macht die sich nicht bemerkbar. Im Unterschied zu Jesus. Jesus lebt. Der will sich aufspüren lassen. Wer den sucht, der wird ihn finden. Und damit komme ich nun zum dritten Stichwort. Christus ist das erste gewesen, wie großartig er ist, dann in uns, was da alles bei uns passiert. Und jetzt das dritte Stichwort ist Hoffnung. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Hoffnung. Worauf hoffen wir eigentlich? Steht Gottes Herrlichkeit ganz oben als erster Platz von unseren Lieblingshoffnungen? Natürlich, klar, jetzt geht es ja jetzt gerade darum, von dem Bibelvers her. Aber mal ehrlich, haben wir nicht noch viele andere recht weltliche Hoffnungen? Ich habe mir mal so überlegt, bei so einer Multiple-Choice-Frage, das ist ja immer so eine Hilfe, da gibt es eine Frage, ja, worauf hoffst du besonders? Und dann kann man Mehrfachnennungen machen. Und wenn wir die so hätten, ja, dann würde natürlich bestimmt jeder von uns jetzt klar auch Gottes Herrlichkeit ankreuzen. Ist ja klar, geht ja jetzt im Gottesdienst auch darum. Darauf hoffen wir. Aber bestimmt doch auch einiges von den anderen Sachen. Sonniges Wetter, bei dieser ganzen Woche zähen Hochnebels oder 10.000 Euro oder eben kein Mund-Nasen-Maskenpflicht mehr, dass wir darauf hoffen und sagen, das wäre doch was, das ist uns viel näher. Denn die Frage ist ja, ob ab morgen, Montag, mitten in der Woche, ob wir dann noch an Gottes Herrlichkeit als Hoffnungsziel denken, ohne so einen Multiple-Choice-Fragebogen. Dass wir ganz normal dran denken würden, sagen, ja, meine Hoffnung ist Hoffnung auf Herrlichkeit Gottes. Werden wir daran uns in der kommenden Woche erinnern? Ich sag euch, die Chancen dafür stehen gut. Echt, wirklich. Das liegt daran, dass Jesus Christus tatsächlich in uns lebt. Er wohnt ja in uns. Christus in euch,
die Hoffnung der Herrlichkeit.
Und Jesus will uns von innen her verändern. Lassen wir uns von ihm regieren, dann wird er auch unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte beeinflussen. Es geht ja um seine Ziele, die er als von außen kommende Kraft in uns wach hält und selber aufploppen lässt. Dafür ist Jesus ja da, dass Jesus in uns wohnt, ist ja nicht von uns abhängig, dass wir wie beim Internet irgendwie eine Seite aufrufen und schwupps kommt die Seite und dann gucken wir nach Amazon oder nach dem Wetterbericht oder keine Ahnung, Sportschau und so, also was weiß ich, und das kommt dann alles. Aber es liegt an uns, was wir da im Internet aufrufen. Bei Jesus ist es ja so, er ist zu uns gekommen, weil wir ihm gesagt haben, ich will, dass du Herr bist. Du sollst auf dem Thron meines Lebens sitzen. Und das macht Jesus, das lässt er sich nicht entgehen. Jesus sagt ja in der Bergpredigt mal, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles Lebensnotwendige auch zufallen. Und deswegen wird er selbst die Kraft in uns entwickeln, dass wir an seine Herrlichkeit uns immer wieder erinnern, weil der Heilige Geist in uns dieses Werk der Erinnerung tut. Paulus sagt ja hier, dass er fest damit rechnet, dass Jesus verändert. Er möchte selbst auch gerne verändert werden und möchte, dass noch viele andere dazu angereizt werden. Er sagt ja hier, ich mache mir den ganzen Stress mit euch allen in den Gemeinden da, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Das ist sein Ziel. Und damit ist er zuversichtlich unterwegs und sagt, das wird gelingen, weil Christus in uns wohnt, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Halten wir auch die Hoffnung wach, in Verbindung mit Christus reif und mündig zu werden. Was sagt denn unsere Vision? Steht ja auch hier sogar auf dem Flipchart. Unsere Vision ruft uns das ja ins Gedächtnis wieder zurück, dass wir Frucht bringen, die er vorbereitet hat als Werk, damit wir das ausführen können. Und in der organischen Verbindung mit dem Weinstock, verwurzelt in dem Vaterherz Gottes, wird es uns gelingen. Nicht wegen uns, sondern um seinetwillen, weil er mit seinem Heiligen Geist in uns wohnt. Jesus weckt in uns lebendige Hoffnung durch diese Beziehung. Und Hoffnung, das ist das Stichwort, das in uns wohnt wegen Jesus. Überlegen wir doch mal ganz konkret 3 Fragen. Macht euch darüber mal Gedanken. Wenn wir in Ewigkeit bei Jesus sind, was ist für uns jetzt wichtig? Und noch weiter, ganz kurzfristig, welche unserer Einstellung vom Herzen will Gottes Geist in dieser Adventszeit verändern? Will er uns prägen und beeinflussen? Oder als 3. Frage, Anregung, wie wollen wir uns mit diesen Zukunftsaussichten zu Gottes Herrlichkeit hin mittelfristig entwickeln? Im nächsten Jahr zum Beispiel. Was stellen wir uns vor? Was für Absichten haben wir? Das ist Wahrheit. Das sagt ja Gottes Wort. Das ist Wahrheit, weil es eine Aussage über Jesus Christus ist, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Das ist wirklich ein unbegreifliches Wunder, wenn auch kein Geheimnis mehr. Und ich hoffe ja jetzt wirklich sehr, dass wenn ihr nicht vom Sitz aufspringt und so, aber wenigstens im Herzen, in der Seele irgendwie angezündet seid und sagt, ja, darauf will ich mich neu ausrichten, auf diesen Christus. Denn dass Jesus in uns lebt, liegt ja an dem Heiligen Geist. Und wenn ihr jetzt auch an die Predigtreihe vom Epheserbrief denkt, über den Heiligen Geist wurde ja im 1. Kapitel erzählt, dass der Geist Gottes uns gegeben ist als Unterpfand, als Garantie für unsere Erlösung hin. Der Heilige Geist in uns bewirkt das, dass wir eine Heilsgewissheit haben und eine Aussicht im Blick haben auf das, was er mit uns machen will, was er aus uns machen will. Das macht der Heilige Geist, steht in Gottes Wort drin. Epheser 1, Vers 14. Oder im zweiten Kapitel vom Epheserbrief, haben wir ja schon zum zweiten Kapitel durchgekommen, da heißt es, dass unsere Staatsbürgerschaft im Himmel ist. Wir sind Bürger von der Ewigkeit Gottes. Das ist unser Recht. Hier auf der Erde leben sind wir als Ausländer, vielleicht mit Kommunalwahlrecht, aber das ist unsere Zweitheimat. Die erste Heimat, rechtlich gesehen, ist im Himmel. Und im zweiten Kapitel vom Epheserbrief, Vers 6, steht sogar die Aussage, wir sitzen sogar jetzt schon im Himmel. Wir haben einen Stuhl im Himmel, einen schönen Sessel, könnt ihr euch ausdecken, wie der sein mag. Und da ist unser Platz. Warum? Wenn wir doch alle hier schon sitzen. Weil geistlich gesehen wir da einen Platz haben, wo Jesus Christus ist. Jesus Christus ist im Himmel. Er ist aufgefahren in den Himmel und wir gehören zu Jesus und deswegen sind wir geistlich gesehen schon da platziert. Könnt ihr nachlesen im Kapitel 2. Und das ist das Wort Gottes und deswegen ist es wahr. Deswegen können wir davon ausgehen und das motiviert uns als Hoffnung, dass wir sagen, dieser Christus lebt in uns und der hat Hoffnung auf Herrlichkeit. Das motiviert uns, dass wir uns jetzt schon einsetzen, die Welt und unser Leben und das Leben von denjenigen, die mit uns zu tun haben, ein bisschen herrlicher zu machen. Und auch zu motivieren, dass wir uns darauf einstellen, dass wir in dieser künftigen, ewigen Herrlichkeit da mal landen werden. Das wird unser Platz sein. Da will ich beten. Jesus Christus, danke dafür, dass wir zu dir gehören. Und das liegt nicht an uns, sondern das liegt an dir. Und du sagst in deinem Wort, dass du in uns wohnst, als Hoffnung auf Herrlichkeit hin. Und diese Hoffnung entzünde doch bitte. Und wenn die zugeschüttet ist, belastet ist von allerlei Murks und, oder Sorgen oder was wir uns selbst zugemüllt haben, vergib uns und reinige uns und räum das weg. Hilf, dass wir dich finden, denn du lebst, du willst dich bemerkbar machen. Und das schenkt doch ab heute, für die nächsten Tage, für die nächste Woche, dass wir aus deiner Hoffnung heraus leben. Denn du bist der Christus, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erde und wo die ganze Heilsgeschichte sich auf dich konzentriert. Darüber beten wir dich an. Amen.